Na, habt ihr heute schon mit ChatGPT geplaudert? Bisschen was für die Arbeit recherchiert vielleicht oder auch Beziehungstipps eingeholt? Ja, Chatbots wie ChatGPT, Gemini oder Copilot haben künstliche Intelligenz in unseren Alltag gebracht. Und sie sind ja nur der Anfang gewesen. Mittlerweile generiert KI uns ja sogar Bilder und Videos, die von der Realität kaum noch zu unterscheiden sind. Keine Frage, KI hat längst Auswirkungen aufs Arbeitsleben und auch auf unseren Alltag. So weit, so praktisch. Aber KI kann noch viel mehr. Sie kann im Zweifel lebensrettend sein. Zum Beispiel, wenn sie dafür eingesetzt wird, um innerhalb kürzester Zeit Tumore zu diagnostizieren. Wo man früher für eine sichere Diagnose riskante Operationen brauchte, reicht heute ein leistungsfähiger Rechner. Aber wie funktioniert das? Und können wir mit Hilfe von KI die Volkskrankheit Krebs endlich besiegen? Die Antworten darauf gibt's in dieser Folge vom Forschungsquartett. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Seid gegrüßt.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
Ich möchte euch zum Einstieg was vorlesen. Einen Ausschnitt aus einer Pressemitteilung der Charité, also der bekannten Berliner Uniklinik. Das MRT-Bild zeigt einen Hirntumor, ungünstig gelegen. Eine Hirnbiopsie ist mit hohen Risiken für den Patienten verbunden. Vorgestellt hatte er sich wegen des Sehens von Doppelbildern. Situationen wie in dieser Fallbesprechung veranlassten Forschende der Charité, zusammen mit Kooperationspartnern neue Wege für die Diagnosestellung zu suchen. Entstanden ist ein KI-Modell. Die Grundlage? Spezifische Merkmale am Erbgut der Tumoren, ihr epigenetischer Fingerabdruck, gewonnen unter anderem aus Nervenwasser. Mit anderen Worten, die Charité-Forschenden haben nach einer neuen, risikoarmen Methode gesucht, um etwa einen Hirntumor zu identifizieren. Herausgekommen ist das KI-Modell CrossNN. Es kann laut Charité mithilfe von Erbgutinformationen 170 Krebsarten erkennen, und zwar innerhalb von Minuten. Wie das funktioniert, hat mein Kollege Johannes Schmidt mit dem Bioinformatiker Dr. Sören Lukassen besprochen. Lukassen leitet die Arbeitsgruppe Medical Omics des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung in der Charité und war an der Entwicklung von CrossNN beteiligt. Und er erklärt uns jetzt erst nochmal, was ein Tumor eigentlich ist und wie er entsteht.
Ein Tumor ist erst einmal eine Gewebswucherung, also im Prinzip eine Masse im Gewebe, die da nicht hingehört. Das Ganze entsteht dadurch, dass sich Zellen, die sich nicht oder nicht in der Geschwindigkeit teilen sollten, teilen, vermehren und einfach dieses Gleichgewicht aus, die Zellen vermehren sich und die Zellen sterben, abgestört ist. Das kann gutartig sein und dann kann dieser Tumor Probleme dadurch machen, dass da einfach eine Menge Gewebe ist, die dort nicht sein sollte. Man kann sich das Ganze im Schädel zum Beispiel vorstellen, da ist begrenzt viel Platz. Dann kann das Ganze trotzdem zu Problemen führen. Und das kann bösartig sein, sprich diese Zellen wandern in Gewebe ein, infiltrieren Gewebe, wo sie nicht hingehören, richten dort Schaden an.
Und was löst diese Wucherung aus? Wie kommt es dazu?
Grundsätzlich gibt es verschiedene Mechanismen. Alle von denen lassen sich darauf hinaus oder laufen darauf hinaus, dass entweder die Zellen sich zu schnell teilen, also diese Zellen kriegen Signale, sich zu teilen und reagieren darauf zu stark oder senden sich selbst dieses Signal, sich zu teilen. Oder aber die Mechanismen, die dann dafür sorgen, dass Zellen entweder sich eben nicht mehr teilen oder sogar absterben, werden abgeschaltet in diesen Zellen. Das sind häufig irgendwelche Mutationen, aber das können grundsätzlich auch andere Mechanismen sein.
Dann, bevor wir gleich zu CrossNN und zu den neuen Möglichkeiten kommen, wie hat man denn Krebs bisher diagnostiziert und wieso waren Sie an der Charité mit den bisherigen Methoden für die Diagnostik nicht zufrieden?
Bisher läuft Krebsdiagnostik häufig noch so, dass beispielsweise im Rahmen von einer Biopsie vor einer OP oder dann im Rahmen von der OP eine Gewebeprobe genommen wird. Das Ganze wird dann von einem Pathologen unter dem Mikroskop angesehen und dort sieht man dann halt entsprechend, dass die Struktur von diesem Gewebe anders aussieht, als sie aussehen sollte und dann entsprechend auf Krebs hindeutet. Dazu kommt zum Teil, dass man sich bestimmte weitere Veränderungen nochmal spezifischer angucken kann. Also ist hier zum Beispiel irgendein Protein mehr vorhanden, als es vorhanden sein sollte oder weniger vorhanden, als es vorhanden sein sollte. Aber grundsätzlich ist das in weitem Rahmen einfach ein, dieses Gewebe sieht falsch aus, dieses Gewebe sieht aus wie Tumor. Das sagt uns aber nicht, was in diesem Gewebe vor sich geht. Also wir sehen dann, hier sind zu viele Zellen, aber wir sehen nicht unbedingt, warum sind hier zu viele Zellen. Und wir wollten eine Methode haben, die uns einerseits ermöglicht, Diagnostik zu betreiben, aber andererseits auch deutlicher zu verstehen gibt, was eigentlich in diesem Tumor vorgeht.
Und das ist das richtige Stichwort, um dann zu unserem eigentlichen Thema zu kommen, nämlich zu dem neuen KI-Modell CrossNN, das die Charité entwickelt hat. Welche Idee liegt denn diesem KI-Modell zugrunde? Was war die Ausgangsidee bei der Entwicklung?
Grundsätzlich ist es so, dass es verschiedene Ebenen der Regulation in einer Zelle gibt. Man hat die DNA, diese DNA wird dann in RNA transkribiert. Aus der RNA werden Proteine gemacht und diese Proteine können dann zum Beispiel Enzyme sein, die irgendetwas tun in dieser Zelle. Und auf jeder dieser Ebenen gibt es Regulationsschritte. Und einer davon ist die DNA-Methylierung. Das ist einfach eine chemische Veränderung der DNA, die dazu führt, dass bestimmte Bereiche auf der DNA abgeschaltet werden und dann entsprechend nicht mehr aktiv sind. Und wenn die Bereiche für zum Beispiel ein Enzym kodieren, dann wird dieses Enzym halt in der Konsequenz nicht mehr gemacht. Wenn wir jetzt uns im gesamten Genom anschauen, welche Bereiche methyliert sind oder welche Bereiche nicht methyliert sind, haben wir ein vergleichsweise gutes Bild davon, welche Prozesse in diesem Tumor ablaufen. Also was ist angeschaltet, was ist abgeschaltet. Und der Vorteil von DNA-Methylierung in dem Fall ist, dass DNA relativ stabil ist als Molekül. Man kann sich das vorstellen, wir müssen unser komplettes Leben mit unserer DNA rumlaufen. Wenn da Instabilität drin wäre, wäre das nicht gut für uns. Und außerdem ist das Ganze vergleichsweise günstig nachzuweisen, wenn wir denn ein sogenanntes Low-Pass-Nanopore-Sequenzierung machen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen speziell. Das ist eine Technik, bei der wir uns die DNA-Sequenz und die DNA-Methylierung ansehen können, aber nur ein sehr, sehr eingeschränktes Bild davon bekommen. Also wenn wir uns das mal vorstellen, wenn das Genom und die Regulatorik des Genoms ein Puzzle wäre, dann würden wir halt nur einen winzig kleinen Bruchteil dieser Puzzlestücke sehen. Wir wüssten immer noch, wo die mal gelegen haben, aber das meiste würde uns trotzdem fehlen. Das macht das Ganze billig und schnell, aber halt auch anspruchsvoller zu analysieren.
Das heißt, nur kurz, damit ich es richtig verstehe, bei der bisherigen Diagnostik hat man Gewebe entnommen, hat sich angeguckt, ob das Gewebe irgendwie verändert ist. Und was für CrossNN gemacht wird, ist, man guckt direkt in die Zellen rein, guckt auf das Erbgut in der Zelle, beziehungsweise die Art, wie das Erbgut verändert ist, angeschaltet, ausgeschaltet, so wie Sie es gerade gesagt haben, direkt in die Zellen reingucken. Wie kommt man denn daran? Woher bekommen Sie diese Probe denn, um in die Zelle reinzuschauen?
Grundsätzlich ist das ein relativ einfacher Schritt. Man kann diese Gewebeprobe nehmen und dann lysieren, nennt sich das Ganze. Im Prinzip erstmal hat man so eine Art Mörserstößel und kann dann aus dem Matsch, den man im Prinzip aus dieser Gewebeprobe generiert, die DNA chemisch extrahieren und dann diese DNA eben untersuchen.
Okay, dann wollen wir es vielleicht einfach mal durchspielen. Ich versuche mir vorzustellen, wie das wäre, wenn ich jetzt als Patient mit Symptomen ins Krankenhaus komme, die möglicherweise auf eine Krebserkrankung hindeuten und ich werde mit Hilfe von CrossNN untersucht. Wie läuft das dann ab und wie lange dauert das?
Worauf wir uns vor allen Dingen konzentriert haben, waren Hirntumore. Um also mal bei dem Beispiel zu bleiben, wäre der klassische Ablauf, Sie kommen ins Krankenhaus, werden neurologisch untersucht und irgendwann wird eine Bildgebung gemacht, eine Kernspinne zum Beispiel. Und dabei würde man dann potenziell sehen, oh, da ist irgendwas im Gehirn, was da nicht hingehört. Und da würden wir jetzt schon mal vor dem ersten Problem stehen, mit der klassischen Diagnostik. So einfach eine Biopsie aus dem Gehirn nehmen, geht halt nicht. Da ist der Schädel im Weg. Das heißt, man würde wahrscheinlich erst einmal vor einer OP klassisch nichts weiteres tun können. Was CrossNN ermöglicht, ist zumindest in gewissem Maße, sich Nervenwasser anzuschauen. Also wenn Krebszellen absterben, setzen sie einen Teil ihrer DNA frei und unser Gehirn schwimmt ja in sogenanntem Nervenwasser. Und dieses Nervenwasser spült auch das Rückenmark herunter. Das heißt, an der Wirbelsäule kann man dann zum Beispiel mit relativ wenig Gefährdung, Nervenwasser entnehmen und könnte dann nach diesen DNA-Fragmenten aus dem Tumor suchen und kann das Ganze damit untersuchen. Da werden wir wahrscheinlich von einer Dauer von ein paar Tagen reden, bis das Ganze soweit untersucht ist. Im zweiten Fall, während der OP, wäre es so, dass wir im Prinzip, sobald das erste Gewebe rausgeschnitten ist, mit der Untersuchung anfangen können. Und da reden wir von Zeiträumen von wenigen Stunden. So in ersten Versuchen hat das Ganze auch durchaus geklappt, noch während der OP eine erste Einschätzung zum molekularen Subtyp, nämlich das Ganze des Tumors, zu bekommen. Und dann kann man das Ganze noch nach der OP länger laufen lassen, um ein immer tieferes Bild zu bekommen und immer mehr Informationen zu sammeln. Da wären wir dann auch wahrscheinlich wieder an dem Punkt, dass einige Tage nach der OP dann entsprechende Daten da wären.
Ja, faszinierend. Das ist jetzt auch wieder eine ziemlich komplizierte Frage, aber vielleicht können Sie es ganz einfach erklären. Was macht denn die KI, das KI-Modell, wenn sie dann die Probe bekommt, die Informationen aus der Zelle? Können Sie irgendwie anschaulich machen, wie die KI mit diesen Daten arbeitet und worin der, ich sag jetzt mal, worin der Zauber besteht von CrossNN?
Ja, also im Endeffekt ist es so, dass wir uns 400.000 Stellen im Genom anschauen. Und für jede dieser Stellen haben wir am Beispiel von einigen tausend Beispieltumoren, an denen wir das Modell trainiert haben, gelernt, wenn diese Stelle hier methyliert ist, dann bedeutet das, dass die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Tumorart höher ist oder niedriger oder hat das Ganze keine Aussagekraft. Und so haben wir einen Link von jeder Stelle im Genom, die wir uns anschauen, zu jeder Tumorart von unseren im größeren Modell etwa 170 verschiedenen Tumorarten und können daraus dann halt einen Gesamtscore berechnen, der die Wahrscheinlichkeit wiedergibt, dass diese DNA von dem entsprechenden Tumor kommt.
Ja, da ist ja gerade schon mal eine interessante Zahl gefallen, nämlich 170 verschiedene Tumore bzw. Krebserkrankungen können da erkannt werden. Wie sind die bisherigen Resultate von CrossNN? Wie gut funktioniert das? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass es eine Wahrscheinlichkeit von um die 99% gibt, diese 170 verschiedenen Krebsarten zuverlässig zu identifizieren. Das ist ja schon mal eine fantastische Zahl.
Genau. Wenn wir vorhersagen, dass es diese Tumorart ist, dann ist es auch mit 99%iger Wahrscheinlichkeit diese Tumorart, wobei man hier etwas einschränken muss, dass diese 99% für Hirntumore gelten. Da haben wir ein etwas kleineres Modell, das zwischen 82 verschiedenen Hirntumorarten unterscheiden kann. Und wir sind dann aber bei unserem Klassifikator für diese 170 verschiedenen Tumorarten immer noch bei gut 98%.
Ja, und das ist auch immer noch verdammt viel, sage ich jetzt einfach mal als medizinischer Laie. Herr Lukassen, was bedeutet das denn für die Zukunft der Krebsmedizin? Weil eine Diagnose ist ja jetzt noch keine Behandlung oder eine Heilung. Welchen Unterschied kann CrossNN denn da für jemanden machen, der zum Beispiel mit einem Krebsverdacht ins Krankenhaus kommt? Worin besteht für den Patient der Fortschritt?
Zum einen natürlich in der relativ schnellen Diagnosestellung und in der Möglichkeit, eine Diagnose zu stellen, bevor man operiert, zum Beispiel über Nervenwasser bei einem Hirntumor. Was auch bedeutet, man kann schon mal mit der Behandlung gezielter anfangen, wenn man an Chemotherapie etc. denkt. Zum anderen natürlich aber, dass dadurch, dass wir die Prozesse, die in diesem Tumor ablaufen, sichtbar machen, dass grundsätzlich dann den Experten im Tumorboard die Möglichkeit liefert, genauer zu schauen, okay, woran liegt es denn jetzt, dass diese Patienten bestimmte Tumore haben und können wir da mechanistisch ansetzen? Die klassische Chemotherapie, wie man sie so bis in die 90er Jahre hinein fast ausschließlich hatte, war ja im Prinzip man gebe den Patienten Gift und hoffe, dass der Tumor schneller stirbt als der Patient. Und von dieser Art der Therapie sind wir bei sehr vielen Tumorarten schon seit sehr langer Zeit weggekommen, aber auch nur, weil man verstanden hat, wie so ein Tumor funktioniert. Es gibt da einige tolle Beispiele, wo in dem Moment, wo der Mechanismus der Tumorentstehung bekannt war und man wirklich bei diesem Mechanismus anpacken konnte, vorher absolut tödliche Krebserkrankungen zum Teil chronischen Erkrankungen, aber zum Teil auch zu etwas geworden sind, was man einfach behandeln konnte und was dann weg war. Und das wäre dann natürlich eher ein Forschungsansatz, eher ein etwas experimentellerer Ansatz. Wobei man auch da sagen muss, dass mittlerweile die Begleitung von Krebspatienten natürlich ein ziemlich großes Expertengremium jeweils mit einbezieht und wo auch für Patienten individuell Therapielösungen gesucht werden und wo auch die Bereitschaft oft natürlich größer ist zu sagen, okay, wir haben hier was, das ist vielleicht jetzt nicht der Standard, aber wir sehen, dass das diesem Patienten helfen würde.
Also eine deutlich schnellere Diagnose und eine deutlich gezieltere Behandlung, so wie ich das verstehe. Ja, wie blicken wir denn dann auf die Zukunft? Wie blicken Sie als Experte auf die Zukunft, Herr Lukassen? Glauben Sie, dass wir dann auch mit der Hilfe von CrossNN einen großen Schritt weiterkommen, Krebs tatsächlich zu besiegen, der ja immer noch eine Volkskrankheit ist? Also, dass man tatsächlich irgendwann einfach zum Hausarzt oder zur Hausärztin geht und sich behandeln lassen kann, wie gegen eine, sagen wir mal, gegen eine schwere Grippe. Oder sind wir davon trotzdem immer noch sehr weit entfernt?
Ich glaube, das große Problem dabei ist, dass Krebs nicht diese eine Erkrankung ist. Jede Form von Krebs ist ihre eigene Erkrankung und nur weil es diese Ähnlichkeit gibt, dass im Prinzip alle Tumorarten diese Dysregulation zwischen Wachstum und Absterben haben, gibt es trotzdem noch tausende verschiedene Wege, wie das Ganze zustande kommen kann. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir jemals ein Mittel haben werden, einfach zu sagen, wir haben die Pille gegen Krebs. Aber die Zahl der Patienten, wo man sagen kann, wir wissen genau, was diesem Patienten helfen wird, was in diesem Patienten zum bestmöglichen Überleben führen wird, die wird immer weiter zunehmen. Was da, glaube ich, bei CrossNN ein relativ großer Vorteil ist, ist, dass es vergleichsweise günstig in der Umsetzung ist. Das ist jetzt natürlich alles noch im Rahmen von Studien. Aber wir haben schon relativ lange eine Situation, dass die Molekularbiologie tolle Techniken hat, die aber von Krankenkassen wahrscheinlich eher nicht bezahlt werden würden. Und ich glaube, das ist einfach so der Punkt. Wir müssen es schaffen, dass diese molekularbiologischen, molekulargenetischen Erkenntnisse in der Klinik landen. Und jede Technik, die plausibel in der Klinik eingesetzt werden könnten, was Ressourcennutzung finanzieller und personeller Art angeht, ist ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Um die Diagnose von Hirntumoren abzusichern, sind bislang riskante Eingriffe nötig gewesen. Dank künstlicher Intelligenz geht das nun nicht nur viel sicherer, sondern auch viel schneller. Krebs wird eine Herausforderung bleiben, das hat unser Gesprächspartner Dr. Sören Lukassen von der Berliner Charité betont. Doch CrossNN zeigt, dass wir dem Sieg über die Volkskrankheit wieder einen Schritt näher gekommen sind. Und damit sind wir am Ende dieser Forschungsquartett-Folge angelangt. Wenn ihr dieses Thema spannend findet und vielleicht die Folge zu KI in der Biomedizin noch nicht gehört habt, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich euch die Folge nämlich verlinkt. Darin hat meine Kollegin Alina Metz mit drei Forschenden aus den Bereichen Daten- und Medizinethik, Neurowissenschaften und Systembiologie über die Potenziale und Herausforderungen von KI in der Biomedizin gesprochen. Und für diese Folge möchte ich mich noch bedanken bei Detektor FM-Redakteur Johannes Schmidt für die Recherche und das Interview zu KI in der Tumordiagnostik. Außerdem hat er mit mir zusammen die Redaktion für diese Folge übernommen. Also danke dafür an dieser Stelle und euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche haben wir nochmal eine medizinische Folge für euch. Da geht es dann um Organoide, also um Miniaturmodelle menschlicher Organe und wie die medizinische Forschung voranbringen. Auch ein sehr spannendes Thema, deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Tschüss und auf Wiederhören.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.